aufwärts, vorbei an zerbombten Häusern, verbrannten Bäumen und verkohlten Autowracks. Überall stank es nach Benzin und Rauch. Auf der Straße standen Barrikaden aus Sandsäcken, Möbeln, Bettgestellen und verbrannten Autoreifen. Ein Ladenschild mit arabischen Buchstaben lag auf dem Asphalt. Mitten auf dem Gehweg sah Joel eine hölzerne Standuhr mit einem stummen Messingpendel hinter zerbrochenem Glas. Sie sah ein Friseurgeschäft, dessen Tür offen stand, eine Bäckerei, aus der es nach Mehl roch, einen Fußball vor einer ausgeschwärzten Hausmauer. Was fehlte? Waren die Menschen.
Haifa 1948. In seinem neuesten Roman Jaffa Road nimmt der Bestsellerautor Daniel Speck im Rahmen des arabischen Filmfestivals in Tübingen seine Gäste mit auf eine Reise in den Nahen Osten. In der Fortsetzung zu Daniel Specks erstem Roman Piccola Sicilia erfährt man in Jaffa Road, wie die jüdisch-deutsche Familie aus Tunis mit einem Einwandererschiff im damaligen Palästina ankommt, um sich in Haifa, im zukünftigen Israel, ein neues Leben aufzubauen. Zugleich verliert allerdings eine palästinensische Familie in Jaffa ihr Zuhause und muss nach Bethlehem fliehen, wo sie in einem Flüchtlingslager landen. Daniel Speck beleuchtet in Jaffa Road die israelische, die palästinensische und die deutsche Perspektive in den verschiedenen Charakteren. Die Lesung wurde außerdem von drei Mitgliedern der orientalischen Band Babel begleitet, nämlich von Debia aus Algerien, Hamza aus dem Irak und Isaac aus England.
Die Rahmenhandlung des Buches, das muss ich jetzt noch dazu sagen, die beginnt mit dem Tod von Maurice in der Gegenwart und es kommen drei Menschen in sein leeres Haus, um sein Erbe anzutreten. Und die kommen aus drei Familien, die sich gegenseitig nicht kennen. Das eine ist eine deutsche Familie, das ist eine Enkeltochter. Das andere ist eine jüdisch-israelische Familie, seine Tochter. Und dann gibt es eine palästinensische Familie von seinem Sohn. Und die treffen sich und sagen, wie kann es denn sein, dass wir miteinander verwandt sind? Und sie müssen sich dann gegenseitig die Teile ihrer Familiengeschichte erzählen, die jeder mitbekommen hat. Und deswegen ist es ein Buch über das Zuhören. Und ein Buch darüber, dass, wenn man dem anderen zuhört und die eigene Geschichte auch aus seiner Perspektive erlebt, vielleicht die Möglichkeit hat, ein bisschen aus seiner eigenen Beschränktheit rauszukommen.
Maurice, welcher eigentlich ein deutscher Soldat namens Moritz war und der sich nun als Jude ausgibt, hat sich in die tunesische Jüdin Jasmina verliebt und sie geheiratet, sowie ihre Tochter Joelle adoptiert. Die kleine Familie kommt nach einer langen Schiffsreise in Haifa an, wo ihnen nun eine Wohnung zugeteilt wird.
Das ist unser Haus, sagte Maurice und blieb stehen. Die kleine Joelle blickte an der Fassade hoch. Die Steine hatten die Farbe von Wüstensand. Vor den spiegeleisernen Balkonen flatterte Wäsche im Wind. Es war ein warmer Frühlingstag im Jahr 1948 in der Jaffa Road. Welche Wohnung ist unsere? Fragte Jasmina. Sucht euch eine aus, sagte der Mann mit dem Gewehr, der sie hergebracht hatte. Aber macht schnell. Jasmina entschied sich für den zweiten Stock. Der Mann mit dem Gewehr brach die Tür auf und sie gingen hinein. Es gab einen Esstisch mit vier Stühlen, eine Schrankwand aus dunklem Holz und ein Radio. Und der Schlüssel? Fragte Maurice. Bau ein neues Schloss ein. Geh zu Giuseppe in der Arnozzo Street. Der kommt auch aus Italien. Ihr seid doch Italiener, oder? Ja. Schau, Mazel Tov. Der Mann mit dem Gewehr verließ die Wohnung und Maurice versuchte, die Tür zu schließen. Sie blieb halb offen. In diesem Moment fiel eine ungeheure Last von ihnen ab. Sie hatten es endlich geschafft. Joelle bekam ein eigenes Zimmer, zum ersten Mal in ihrem fünfjährigen Leben. Dort standen zwei Betten, ein Schrank und ein Schreibtisch. Darauf fand sie ein paar Stifte und zwei blaue Schulhefte. In dem einen standen Zahlen und Gleichungen, in dem anderen englische Vokabeln. Die Aufzeichnungen hörten in der Mitte des Heftes auf. Das letzte Wort war Pharmacist. Später, als sie hinuntergingen, um etwas zu essen zu finden, bat Joelle ihren Vater, den Namen auf den Klingelschildern am Eingang vorzulesen. denn die Buchstaben waren teils arabisch, teils lateinisch, aber sie hatte im Camp nur Hebräisch lesen gelernt. Abu Nawas, las Maurice. Tibi, Jode, Kama. Wo sind sie jetzt? Fragte Joël. Weggegangen, sagte Maurice. Warum sind sie weggegangen? Wegen des Kriegs. Ist der Krieg jetzt vorbei? Nein. Müssen wir auch wieder weggehen? Maurice beugte sich zu ihr hinunter, nahm ihre Hände und sah ihr fest in die Augen. Nein, wir bleiben jetzt hier. Und so richtet sich die junge Familie in der Jaffa Road eine neue Wohnung ein und es ziehen neue Nachbarn ein. Das Haus füllt sich. Die meisten kommen aus Europa und Osteuropa. Viele von ihnen sind Holocaust-Überlebende. Und sie bilden da eine neue Gemeinschaft aus vielen verschiedenen Sprachen und verschiedenen Kulturen. Und irgendwann kommt der Moment, wo sie aus dem Radio hören, David Ben-Gurion ruft in Tel Aviv den jüdischen Staat aus. Und zur gleichen Zeit, in ungefähr denselben Tagen, erleben wir das, was eine andere Familie erlebt. Und diese andere Familie lebt am anderen Ende der Jaffa Road. Denn diese Jaffa Road ist eine Straße in Haifa, die zu einer Landstraße wird. Deswegen heißt sie auch Road und nicht Street. Alle anderen heißen Street. Die enden in der Straße, so wie in jeder normalen anderen Stadt aus auch. Aber das ist eine Road und die wird dann immer breiter wie ein breiter Fluss und führt am Meer entlang, 100 Kilometer nach Süden und sie endet in Japan. Amal war 6 Jahre alt, als sie ihre Heimatstadt zum letzten Mal sah. Es war eine klare Nacht im Mai 1948, ungefähr zur selben Zeit, als Maurice in die Jaffa Road einzog, nur 100 Kilometer entfernt. Von dem kleinen Boot aus, das den Hafen von Jaffa verließ, wirkten die Silhouetten der Kirchtürme und Minarette auf einmal klein und zerbrechlich. Kaum ein Fenster war noch erleuchtet. Vereinzelte Feuer brannten in den Straßen und eine Sternschnuppe ging über der sterbenden Stadt nieder. Zwischen ihr und dem pechschwarzen Meer lagen nur die Holzplanken des Fischerboots. Viel zu viele Menschen kauerten darin, eng aneinander gepresst und die Wellen schwappten gierig über die Bordwand. Amals Füße waren durchnässt und sie zitterte vor Angst. Kräftige Männer brachen in Tränen aus und Frauen hatten nicht mehr die Kraft, ihre schreienden Babys zu beruhigen. Es war kühl hier draußen. Nur 2 Koffer hatten sie mitgenommen und eine Tasche voller Orangen. Noch im Winter dieses Jahres, als in den Cafés die Bomben der Irgun explodierten und tausende Araber aus Jaffa flohen, hatten die jüdischen und arabischen Plantagenbesitzer einen Nichtangriffspakt unterzeichnet, um ihre Ernte nicht zu gefährden. Die politische Lage war angespannt, aber die Menschen lebten noch als Nachbarn. Am Schabbat besuchten Musliminnen ihre jüdischen Nachbarinnen, um den Herd anzuzünden, und Christen kamen auf den muslimischen Friedhof, um den Toten ihren Respekt zu erweisen. Jahrhunderte hatten diese Welt entstehen lassen. Nur wenige Jahre genügten, um sie zu zerstören. Amals Vater George war ein energischer Unternehmer mit gutmütigen Gesichtszügen und feinen Manieren. Sein breiter Schnurrbart war stets gepflegt, seine Schuhe kamen aus England, seine Anzüge vom besten Schneider der Stadt. Er sprach Hocharabisch und ein gepflegtes Englisch, das er auf dem Terra Santa College gelernt hatte. George spendete nicht nur sonntags den Gottesdienst, sondern er war auch ein Freund des muslimischen Bürgermeisters, dem er öfters mit einer Spende aushalf für die Asphaltierung der Straßen, die Stadtbibliothek und die Armenküche im Serai. Seinen Kindern schärfte er ein, dass der einzig wahre Besitz nicht Geld sei, sondern Land, weil er das niemand stehlen könne. Wann immer er eine gute Ernte einfuhr, legte er das Geld nicht auf die Bank, sondern kaufte ein Stück Land dazu, um neue Bäume zu pflanzen für die nächste Generation, so wie seine Vorväter es getan hatten. Nicht im Traum hätte er gedacht, dass er all das über Nacht verlieren würde. Ja, und jetzt sind wir mitten im Bürgerkrieg und eines Morgens packt eben die Familie die Sachen, weil sie Angst haben. Der Vater hat Angst um die Kinder, schlagen Granaten ein und sie gehen zum Hafen. Am Hafen drängen sich hunderte, tausende Menschen, die auf die Boote drängen und in diesen Booten versuchen, aus der Stadt zu fliehen. Das ist der einzige Weg, der noch offen ist. Die Stadt ist bereits umstellt und am 13. Mai 3, wenn ich das richtig erinnere, also kurz vor der Staatsgründung, ein, zwei Tage vorher, fällt Jaffa und am nächsten Tag ruft David Ben-Gurion in Tel Aviv, also nur wenige Kilometer entfernt, den neuen Staat Israel aus.
Im Anschluss an die Lesung hat das Publikum noch die Möglichkeit, Fragen an Daniel Speck zu stellen. Eine Zuschauerin merkt an, dass es heute aber doch immer noch einige Araber, also Palästinenser, in Israel gäbe und somit ja nicht alle geflohen sind. Sie fragt, wie das zu erklären sei.
Also man muss dazu sagen, die Minderheit ist geblieben. Es waren, glaube ich, ungefähr 160.000 Palästinenser, die eben geblieben sind, weil ihre Dörfer verschont geblieben wurden. Und es war ungefähr eine Dreiviertelmillion, die vertrieben wurde und die nicht zurückkamen. Interessanterweise war die einzige Stadt, deren Bewohner blieben durften, Nazareth. Und das sieht man heute noch. Wenn man heute noch hier an Nazareth geht, Nazareth ist eine weitgehend intakte palästinensische Stadt in Israel, natürlich jetzt umringt auch von Nazareth, Nazareth Elite, also dem neuen Nazareth. Aber da hat man noch so das Gefühl, wie so eine palästinensische Stadt mal war in Nazareth. Es gibt da verschiedene Theorien, warum. Also das war tatsächlich ein Kommandant, Dunkelmann hieß der, ein Kanadier, der sich dann dem Befehl widersetzt hat, diese Stadt sozusagen zu räumen von ihren Bewohnern. Und eine der Theorien ist, dass er Sorge hatte, weil es eine christliche Stadt war, dass es da sozusagen aus der westlichen Welt zu viel Proteste gibt, weil Nazareth einfach ja, die Geburtsstadt oder die Heimatstadt von Jesus ist und dadurch eine bestimmte Bedeutung hat, auch im Westen.
Eine andere Zuschauerin fragt, ob Daniel Speck selbst Lieblingspersonen aus seinen Büchern habe.
Ja, das ist eine schöne Frage. Habe ich Lieblingspersonen? Eigentlich liebe ich die alle gleich. Also die sind ein bisschen wie Kinder. Man kann da nicht sagen, ich mag den mehr als den. Mein Anspruch ist auch wirklich, dass ich alle meine Figuren, ganz egal welche Nationalität oder Religion sie haben, so liebe, als wären sie aus meiner Familie. Und deswegen kann ich nicht sagen, dass es eine Lieblingsfigur gibt, sondern in dem Moment, wo ich ein Kapitel schreibe, ist das meine Lieblingsfigur und ich versuche dann auch, die Welt aus ihrer Perspektive zu beschreiben.